Deutschlandfunk. Das Feature.
Mit Wolfgang Schiller. Denkfabrik 2020, eine Welt 2.0, dekolonisiert euch. Im Rahmen der Archivreihe wiederholen wir ein Feature aus dem Jahr 2014. Der Drohnenkrieg, das gezielte ferngesteuerte Töten mutmaßlicher Terroristen und Kriegsgegner aus der Luft, ist inzwischen weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Dennoch wird er mit unverminderter Härte geführt. Mark Turner zeigt, dass den Luftschlägen, der modernsten Form der Kriegsführung, stets Operationen vorausgehen, die auf Strategien aus der Kolonialzeit zurückgreifen.
I am start service in 9:30. Holy Bible is open. Bomb blast. I don't know. I'm back to in this area. And this people, this ladies, and dead bodies and dead bodies. So I'm just not in this stage. My mind is outside.
Um 9:30 fing ich mit dem Gottesdienst an. Gerade als ich die Bibel aufgeschlagen hatte, explodierte die Bombe. Das nächste, was ich wahrnahm, waren tote Frauen, überall Leichen. Ich sah das, aber es kam mir vor, als ob ich neben mir stand.
Being bishop of the area, head of the diocese of Peshawar, it was shocking.
Für mich als Bischof von Peshawar war es ein furchtbarer Schock. Ich machte mich sofort ins Krankenhaus auf, um zu den Verletzten zu gehen. Vor meinen Augen starben zwei Frauen.
In front of me, just in front of me, two ladies died. There's a Jundalla, Life of Allah.
Eine Gruppe namens Jundala, das Leben Allahs, hat sich für den Anschlag auf unsere Kirche verantwortlich erklärt. Und sie sagen, solange die Amerikaner mit ihren Drohnenschlägen weitermachen, werden wir auch mit dem Terror weitermachen.
Neue Waffen, neue Kriege? Militärische Konzepte im 21. Jahrhundert. Ein Feature von Mark Turner.
You are the very lucky person that you have got the visa here. As you have seen, no one is allowed here.
Du hast Glück, dass du überhaupt ein Visum für Peshawar bekommen hast. Normalerweise lassen sie keinen Ausländer mehr bis hierhin fahren. Die Lage wird schlimmer und schlimmer. Ein einziger Drohnenangriff auf die Stammesgebiete führt dazu, dass den Terroristen unzählige neue Sympathisanten zulaufen.
Hamid Jan ist Gold wert für meine Recherchen in Pakistan an der Grenze zu Afghanistan. Der junge Soziologe aus Peshawar verfügt über ein Auto mit Chauffeur. Zwischen Peshawar und dem Stammesgebiet pendelt er tagtäglich hin und her. Eine Möglichkeit, um die ich ihn beneide. Denn über Peshawar hinauszufahren wird nicht einmal Pakistanis gestattet, außer solchen, die in amtlicher Funktion dorthin müssen. Vor unserem Auto taucht plötzlich eine Gruppe Demonstranten auf. Junge Männer in traditionellen Shalwar-Kamis-Gewändern. Sie schwenken Transparente und skandieren Slogans gegen die US-Drohnenangriffe in den Stammesgebieten der FATA, der Federally Administered Tribal Agencies.
It is because of pressure of the public. Maybe a sort of revolution comes that suddenly these.
Es gibt hier einen gewaltigen öffentlichen Druck. Dann wird vielleicht die pakistanische Armee eine Revolution unterstützen, unter der Führung eines Taliban-freundlichen Kommandeurs.
Seit etwa 5 Jahren, seitdem die Obama-Administration mit immer mehr Drohnen tatsächliche oder angebliche Terroristen in den Stammesgebieten attackiert, geht es mit der Sicherheit in Peshawar rapide bergab. Die Gegenschläge, oder das, was unbekannte Urheber wie Gegenschläge aussehen lassen wollen, treffen nicht die unerreichbaren US-Amerikaner, sondern pakistanisches Militär, pakistanische Polizei, religiöse Minderheiten wie Schiiten und Christen. Erst vor 2 Tagen explodierte in der All Saints Cathedral ein Sprengsatz und tötete 87 Menschen. Humphrey Peters ist der Bischof von Peshawar.
Americans are doing their drone attacks. Every place is not favoring us. So that is why the Christians start feeling themselves
as refugees in their own country.
Die Amerikaner führen ihre Drohnenschläge aus und wir sitzen zwischen allen Stühlen. Als Christen beginnen wir uns wie Flüchtlinge im eigenen Land zu fühlen. Alle richten ihren Blick nach Westen. Können wir vielleicht dahin? Wie die palästinensischen Christen, von denen auch sehr viele weggegangen sind. Der amerikanische Botschafter hat nach dem Anschlag auf unsere Kirche nicht mal eine einzige Zeile geschickt. Kein Beileidsschreiben, nichts. Der deutsche Botschafter, der kanadische, der norwegische Botschafter haben uns mindestens kondoliert. Keine Zeile, nichts. Nicht mal von ihrem Generalkonsul, der hier in Peshawar sitzt.
You know, not even their council general sitting in Peshawar.
Die über 2000 Jahre alte Stadt Peshawar war immer eine Drehscheibe, Treffpunkt der Paschtunenstämme aus den Bergen mit den Stadtbewohnern. Schon immer verliefen Grenzen mitten durch die Stadt unsichtbar. Grenzen in den Köpfen, äußerlich wahrnehmbar nur durch die Kleiderordnung oder die Verhaltensmuster. Unterschiedliche Farben, Sprachen, Geräusche, Gerüche. Diese Vielfalt verlieh der Stadt ihren Reiz. Da war das quirlige Sadar-Viertel zum Wohnen, Einkaufen, Geschäfte machen. Da waren die Viertel der Hindus und Schiiten, der kleinen christlichen Minderheit. Da war der pittoreske Khyber-Bazar mit seinen Turbangestalten, den Gold- und Waffenschmieden. Und schließlich waren da die schnurgeraden Alleen der Kolonialzeit, der britischen Militärstadt des Cantonment. Die pakistanische Armee hatte sie übernommen, ohne etwas zu verändern. Doch alles Heitere, Bunte, Folkloristische ist heute verflogen. Am Übergang zum Cantonment, wo früher Militärpolizisten mit zackigen Bewegungen den Verkehr regelten, in bunten Uniformen mit breiten roten Schärpen und Federbüschen am Barett, sind heute Checkpoints aufgebaut. Daneben gepanzerte Fahrzeuge mit schweren Maschinengewehren. Die Militärpolizisten tragen jetzt Schutzwesten und Stahlhelme. Statt durchzuwinken, kontrollieren sie akribisch Ausweise, Wagenpapiere und Autos. In einem Büro im Zentrum dieses Geflechts aus Posten, MG-Nestern, Betonmauern, Sandsäcken und Beobachtungstürmchen sitzt Police Superintendent Ismail, der Polizeichef dieser 3-Millionen-Stadt. Nach mehreren Polizeikontrollen und am Ende einer langen Gasse aus Betonmauern öffnet sich der Zugang zu seinem Büro. Superintendent Ismail ist Historiker mit Diplom in europäischer Geschichte, seit 2 Jahren bei der Polizei.
Wer war noch mal der Präsident der Deutschen Republik vor Hitler?
Himmler, yes.
Deutsche, sagt er, sind ihm immer willkommen.
Ich habe viel über Hindenburg und Ludendorff gelesen. Und über den anderen, Guderian. Aber leider können Sie keinen Blitzkrieg innerhalb Ihrer eigenen Grenzen führen. Was funktioniert, sind Target Operations mit den Methoden eines Blitzkriegs, etwa so. Sie erhalten Informationen, wo genau die Zielpersonen, die Verdächtigen, die Übeltäter sich aufhalten. Dann gehen Sie hin und schnappen Sie sich.
Police Superintendent Ismail hat ein Konzept gegen den Terror. Er steht auf und geht zu einer Wandkarte seiner Stadt.
Peshawar is divided in 3 zones. City Union has 10 police stations. While you, this area is Kent.
Der Bereich Groß Peshawar verfügt über 10 Polizeistationen. Wir befinden uns hier im Kent-Bezirk, im Cantonment. Sie sind hier auf dem Weg hierher durch die Armee-Checkpoints gekommen. Die Altstadt liegt hier, innerhalb der Stadtmauern. Davor sehen Sie die Vororte mit ihren Slums. Wenn man von Ihrer Seite aus in die Innenstadt hineinfährt, gibt es kein Problem. Armeeposten und Sicherheitskräfte überall. Betreten Sie Peshawar aber von der anderen Seite, kommen Sie zuerst durch Slums, Chaos, Unordnung. Jeder geht, wohin er will. Ich führe gerade einen Zensus der gesamten Einwohnerschaft von Peshawar durch. 2, 3 Polizeidistrikte habe ich inzwischen schon erfasst. Auf der Grundlage der Bevölkerungsdaten, die wir so gewinnen, durchkämme ich regelmäßig die Viertel. Eine höchst effiziente Methode, denn wenn ich später mal ein Viertel durchsuche, in dem ich schon meinen Zensus durchgeführt habe, wenn wir dort Leute aufgreifen und sie auf der Polizeiwache befragen, dann ist es überaus hilfreich, schon alle Daten über sie zu haben.
Am Rande des Sicherheitsbereiches, des Cantonment, liegt der traditionsreiche Peshawar Press Club. Hier treffen sich die Lokaljournalisten und die Korrespondenten der wichtigsten nationalen Presseorgane. Shamim Shahid, ein eleganter Herr, Ende 50, gehört zu den Veteranen. Seit den 1980er Jahren versucht er jeden Tag aufs Neue, den wechselnden Allianzen und Feindschaften zwischen Guerillas, Regierungen, Geschäftsleuten, Militärs und internationalen Mächten auf der Spur zu bleiben. Stets war der Presseclub tabu, ein Sanktuarium, selbst auf den Höhepunkten des Kampfes gegen den Terror von allen Seiten respektiert. Die Medien brauchten schließlich alle. Aber, sagt Shamim Shahid, auch das ist nicht mehr, wie es war.
3 people were killed and 19 injured. The killed people included police head at constable who was on duty with us, security duty.
3 Menschen wurden unlängst hier im Eingangsbereich getötet. Es traf den Polizeibeamten, der vor unserem Tor stand, und unseren Buchhalter. Das 3. Opfer war eine unbeteiligte Passantin. 19 weitere Menschen wurden verletzt.
Terrorism is against every citizen, every human being. Therefore, as human being, we are also on target.
Der Terrorismus richtet sich inzwischen gegen jeden Bürger. Einfach jeder kann zum Ziel werden. Früher gab es noch Handel und Wandel, Kultur. Nichts mehr ist davon übrig. Es gibt kein Wirtschaftsleben mehr. Alle Hotels stehen leer. Wer besucht noch die Bazare, außer ein paar Anwohnern?
Die Gefahr eines Terroranschlags ist heute zur wahrscheinlichsten Bedrohung für die Bundesrepublik geworden. Die Anschläge von Madrid und London bekräftigen dies auf katastrophale Weise.
Verfolgt man von Peshawar aus die deutsche Debatte über die wachsende Terrorgefahr im eigenen Land, meint man, in einer verkehrten Welt zu leben. In seinem Buch »Darf Töten erlaubt sein? Ein Soldat auf der Suche nach Antworten« schreibt der Publizist und Afghanistan-Veteran Mark Lindemann:
Die Tatsache, dass bisher fast alle Komplotte in Deutschland rechtzeitig aufgedeckt wurden und dass die tatsächlich abgestellten Kofferbomben, wie zuletzt im Dezember 2012, am Bonner Hauptbahnhof aus technischen Gründen nicht explodierten, mag in der Bevölkerung zu einer gewissen Desensibilisierung geführt haben, nicht aber zu einer Änderung der Lage. Politik und Sicherheitsbehörden haben geradezu die Pflicht, vorausschauend zu planen.
Nicht von ungefähr ist gerade der Selbstmordattentäter zum Inbegriff asymmetrischen Kämpfens in unserer Gegenwart geworden.
Resoniert der Berliner Politologieprofessor Herfried Münkler.
Er bedient sich der Infrastruktur postheroischer Gesellschaften, der U-Bahnen, Flugverbindungen, der Hochhäuser, um deren labile Kollektivpsyche, also ihr gesteigertes Sicherheitsbedürfnis, anzugreifen. An diesem Punkt vor allem sind postheroische Gesellschaften vulnerabel.
Münkler warnt davor, sich von einem trügerischen Frieden einlullen zu lassen und zieht eine neue Frontlinie durch die Welt. Auf der einen Seite im Orient, am Hindukusch in der islamischen Welt, zu allem entschlossene Naturburschen, Fanatiker, religiöse Heißsporne, denen das eigene Leben egal sei. Sie nennt er Heroen. Bei uns im Westen ermattete, hochverfeinerte Kopfmenschen, denen der Antrieb zum Kampf verloren gegangen sei. Wir seien die verletzlichen, das heißt vulnerablen Postheroen. Und wir seien in unserer Existenz bedroht. Die anderen hassten unseren Way of Life und wollten ihn zerstören. Voraussetzung für unsere Rettung sei, dass wir uns zunächst einmal selbst in unserer ganzen Zerbrechlichkeit begriffen.
Was aber ist die Voraussetzung des Sich-Selbst-Begreifens? Es ist die Akzeptanz, dass wir in einer postheroischen Gesellschaft leben und dass die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert werden, asymmetrischer Art sind.
Seit Ende September 2013 läuft nun die pakistanische Antiterroroperation in Peshawar auf Hochtouren.
Wir durchkämmen die Viertel Tag für Tag. Jeweils 4 Polizisten mit einer Polizistin gehen von Haus zu Haus. Die Polizisten bleiben draußen. Die Polizistinnen gehen in die Häuser rein. Sie sammeln alle Daten der Einwohner. Ist das Haus gemietet? Gehört es den Bewohnern? Seit wie vielen Jahren leben die Leute dort?
Dank einer Sondererlaubnis von Police Superintendent Ismail darf ich beobachten, wie sein Peshawar Security Plan umgesetzt wird. Die Erfassung sämtlicher Bewohner der Stadt. die Trennung der Normalbevölkerung von Terroristen oder Terrorverdächtigen. Durch ein armes, eher ländlich wirkendes Wohnviertel mit einstöckigen Lehmhäusern arbeiten sich die Polizeizensoren Haus für Haus vor. Ein älterer Major, ein Leutnant bewaffnet mit einem Schreibblock, zwei untere Chargen und eine Polizistin in einem blauen Körperschleier. Währenddessen kniet ein Sicherungskommando die Kalaschnikows im Anschlag am Eingang und am Ausgang der Gasse.
Machen Sie auf. Keine Angst, das hier ist nur ein Zensus. Haben Sie den Ausweis von Ihrem Mann?
Als Helfer haben die Polizisten auch den Viertelchef mitgenommen, den es in jedem Wohngebiet gibt. Er ist eine Art städtischer Stammesführer, der alles über die Menschen weiß, die in seinem Machtbereich leben. Der Frau, die hier wohnt, lässt er den Polizeimajor wissen, sei nicht über den Weg zu trauen.
Wenn ich als Viertelchef Sie frage, wo Ihr Sohn ist, erzählt sie mir bloß Lügen. Sie behauptet immer, dass er nicht da ist.
Seid ihr afghanische Flüchtlinge? Habt ihr eine Flüchtlingskarte?
Hier im Iftikhar-Viertel sind so gut wie alle aus Afghanistan geflohen.
Wie viele Leute leben hier? Woher stammst du?
Aus Peshawar.
Welchen Beruf hast du?
Schmied.
Wie viele Kinder hast du? Sag mir nicht, wie viele Personen hier ungefähr wohnen. Ich brauche die genaue Zahl. Das ist ein Zensus. 10? 10 insgesamt? Gut. Dann gib mir jetzt deine Mobilnummer.
Also nur noch eine Frage der Zeit, bis, wie Polizeichef Ismail es formuliert, die faulen Fische aus dem Teich geangelt sind? So scheint es jedenfalls. Doch schon am nächsten Tag der nächste Schlag. Eine gewaltige Explosion erschüttert die Stadt. Epizentrum der Kisachani-Bazar. Dieser Markt der Geschichtenerzähler ist das Herz von Peshawar. Keine Polizei, kein Militär. Nicht einmal eine religiöse Minderheit.
Ich sah, wie ein weißes Fahrzeug durch das Tor in den Kisachani-Bazar rollte. Der Fahrer stieg aus und rannte weg. Und gleich danach kam die Explosion. Der Mann hatte einen Riesenbart und langes Haar. Ein hässlicher, unheimlicher Typ. Das kann kein Muslim gewesen sein. Kein Muslim kann so etwas tun.
Es gibt 42 Tote.
Mein Bruder ist bei diesem Anschlag umgekommen. Er war kaum 32 Jahre alt. Auch seine Tochter wurde getötet. Sie war 3 Jahre alt. Mein anderer Bruder ist verletzt. Mein Sohn ist auch verletzt, vom Gesicht bis zu den Füßen. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Wo ist mein Bruder?
I'm crying. Where is my brother? The Taliban also rejected.
Die Taliban sind dafür nicht verantwortlich. Die Taliban sind Muslime. Sie kämpfen gegen Nicht-Muslime, aber nicht gegen mich, nicht gegen Muslime.
Taliban is Muslim. Taliban is our brothers. I think they are fighting against non-Muslims. They are not fighting against me.
Not
against Muslims.
Stecken die Taliban hinter dem Terror? Ist es die Al-Qaida oder sind es irgendwelche Splittergruppen? Sind die fortgesetzten US-Drohnenschläge, die eigentlich den Terror stoppen sollen, der Grund für dieses Morden? Am Abend setze ich mich vor den Computer, google, vergleiche. Terror in Städten. Wo hat es das schon mal gegeben und konnte man die Gewaltspirale stoppen? Beirut, Belfast, Bagdad. Und dann, es ist gespenstisch.
Un imposant dispositif militaire a été mis en place sous la direction du général Massu, chargé de maintenir l'ordre dans la ville.
Auf meinem Bildschirm tauchen ein paar Figuren in schwarz-weiß auf. Polizisten mit Schreibblocks, die von Haus zu Haus gehen, an Türen klopfen, Fragen stellen. Soldaten sichern die Straßen rund um sie herum. Algier 1956. So wie die Schwarz-Weiß-Figuren in dem französischen TV-Bericht durch Algier, war ich erst gestern mit den pakistanischen Polizisten durch Peshawar gegangen. Polizeichef Ismail muss außer Hindenburg, Ludendorff und Guderian noch einen anderen zu seinen Vorbildern zählen.
Unter der Leitung von General Massu sichert ein massives Militäraufgebot die Stadt. Mit flächendeckenden Kontrollen im Zentrum und in den Vororten werden die Verdächtigen aus der Bevölkerung herausgefiltert. Mehr als 5000 Einsatzkräfte wachen so über die Sicherheit der Einwohner von Algier. Seit zwei Jahren leben die Menschen Tag für Tag in einem Drama, das kein Ende nimmt. Allein im Jahr 1956 gab es mehr als 1700 Opfer. Europäer und Muslime, Männer, Frauen und Kinder.
Im Algier des Kampfes gegen die Kolonialherrschaft Mitte der 50er Jahre erschien den französischen Behörden der aufwendige Zensus der gesamten Bevölkerung als ein letztes Mittel angesichts eines nie dagewesenen Terrors. Unter den Links, die INA.fr anbietet, das historische Webarchiv des französischen Fernsehens, finden sich auch Links zu den Veröffentlichungen von General Massu, der den Antiterrorzensus damals konzipierte.
1. März 1957. 10 Bewohner, 8 anwesend, 2 abwesend. Der und der in Blidard, der und der in Orléansville. Ein Haushaltsvorstand wurde ausgesucht, er ist für die Aktualisierung der Liste verantwortlich. Im Fall von Modifikationen hat er den Militärkommandanten des Viertels zu benachrichtigen. Am Folgetag werden Nachrichten über die 2 fehlenden Personen nach Blidard und Orléansville gesandt. 15. März. Ausgestattet mit dem Kontrollzettel inspiziert eine Patrouille das Haus. 9 Personen sind anwesend. Eine Person ist aus Blidard zurück. Auf dem Zettel wechselt er in die Rubrik anwesend. Aber es fehlt ein gewisser X. Wo ist er hin? Keiner weiß es.
General Massus Fallschirmjägerdivision war nicht länger Militär, sondern machte Polizeiarbeit und fragte sich, wie bringt man die Verdächtigen zum Reden, die man beim Durchkämmen der Stadt verhaftet hat?
Die angewandten Mittel umfassten, außer Ohrfeigen, Stromschläge über die Generatoren unserer Rundfunkempfänger und die Anbringung von Elektroden an verschiedenen Körperstellen.
Massus Generalstab schickte ein Memorandum an die Regierung in Paris.
Was den Terroristen kennzeichnet und seine größte Schlagkraft ausmacht, ist, dass er seine Taten innerhalb eines Koordinatensystems genau definierter Gesetze begeht, aber keine der Risiken auf sich nimmt, wie ihnen gewöhnliche Kriminelle oder Soldaten auf dem Schlachtfeld unterliegen oder sogar die Guerilleros oder Franc-Tireurs, die reguläre Truppen angreifen. Der Terrorist trägt keine Uniform, greift aber im Allgemeinen unbewaffnete Personen an, die sich nicht verteidigen können. Entschlossen, egal wen, egal wann und wo zu töten, nimmt er keinerlei Risiko auf sich. Er hat also die besten Chancen, sich der Verfolgung durch Polizei und Armee zu entziehen. Würden unsere gegenwärtigen Gesetze strikt eingehalten, dann wäre es praktisch unmöglich, der Täter habhaft zu werden.
Das kommt mir nun alles ziemlich bekannt vor und katapultiert mich in die Gegenwart zurück.
Der Guerillakrieger nutzt letztlich nur einen Drehtüreffekt,
schrieb 2013 der Publizist und Afghanistan-Veteran Mark Lindemann.
Der Guerillakrieger wechselt sein Äußeres, bleibt aber Kombattant im Sinne des Völkerrechts und damit ein legitimes Ziel von Angriffen. Die Voraussetzungen, die das Jus in Bello für den Schutz von Zivilisten verlangt, treffen auf ihn nicht zu. Darüber herrscht Einigkeit. Vielmehr versucht der Freischärler, sich diesen Schutz durch die Vorspiegelung falscher Tatsachen zu erschleichen.
Um die französische Regierung zu bewegen, die bestehenden Gesetze zu ändern, arbeiteten Massu und sein Generalstab in Algerien 1957 einen umfangreichen Forderungskatalog aus. Und die Geschichte scheint sich heute zu wiederholen.
Die asymmetrischen Bedrohungen können nicht allein mit einem Normenwerk des auf symmetrische Kriege clausewitzischer Provenienz ausgerichteten Kriegsvölkerrechts beantwortet werden,
schrieb Christian Schmidt, CSU, der langjährige Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung im Sommer 2013, in einem Beitrag für die Wochenzeitung Zeit.
Wenn heute einzelne Terroristen oder Terrorgruppen in den Besitz von Massenvernichtungswaffen gelangen, dann sind die Konsequenzen nicht auszudenken. Wir müssen also neu diskutieren, ob das bestehende Kriegsvölkerrecht allen Nutzungsmöglichkeiten ferngesteuerter Flugzeuge entspricht, zum Beispiel dem gezielten Angriff außerhalb eines völkerrechtlichen Konflikts. Und die Völkergemeinschaft muss sich neue Regeln geben, um die Bekämpfung neuer gewaltbereiter Gruppen zu regeln, die in asymmetrischen Konflikten äußerst heimtückisch agieren, die auf Harmlosigkeit ihrer meist zivilen Opfer spekulieren und einen totalen Zerstörungswillen hegen.
Französische Kolonie Algerien 1957. General Massu und seine Stabsoffiziere sind mit ihren Entwürfen fertig und schicken die Vorschläge an die Regierung in Paris. Die neuen Gesetze sollen so aussehen.
Erstens, jede Person, die einer Terrororganisation beitritt oder die Handlungen ihrer Mitglieder befördert, Propaganda, Hilfe, Rekrutierung etc., unterliegt der Todesstrafe. Zweitens, jede Person, die den Spezialkräften zur Aufrechterhaltung der Ordnung in die Hände fällt, wird an Ort und Stelle verhört. Drittens, Jede Person unter dem Verdacht, einer Terrororganisation anzugehören, kann in ihrer Wohnung verhaftet und zu jeder Tages- oder Nachtstunde den Spezialkräften zur Aufrechterhaltung der Sicherheit überstellt werden.
Und heute? Mark Lindemann fordert jetzt, das Militär müsse in heutigen Konflikten agieren wie eine Polizeitruppe, müsse in der Lage sein, überall auf der Welt sogenanntes Law Enforcement zu betreiben, also das Recht auch durchsetzen. Um die Allgemeinheit vor Anschlägen zu schützen, müsse dem Militär erlaubt sein, Verdächtige schon vor der möglichen Tat zu erschießen. Eine Parallele zum finalen Rettungsschuss, der schon heute gegen Geiselnehmer angewandt werden darf.
Der Unterschied zwischen einer gezielten Tötung mittels finalem Rettungsschuss im Inland und einer gezielten Tötung im Ausland liegt im Zeitabstand zur möglichen Tat. Beim Geiselgangster geht es um Sekunden, manchmal sogar um weniger. Bei einem Terrorplaner in den jemenitischen Bergen oder anderswo kann es Tage oder Wochen dauern, bis er tatsächlich zuschlägt. Meist aber lässt sich der Tatzeitpunkt überhaupt nicht genau bestimmen. Wenn also der finale Rettungsschuss in Form einer gezielten Tötung auf das Law Enforcement übertragen wird, muss man zwangsläufig die Definition der unmittelbaren Gefahr zeitlich ausdehnen.
Der finale Rettungsschuss ist unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten unter Juristen umstritten. Der Unterschied zur Anwendung gegen Geiselnehmer liegt zudem auch darin, dass der Betreffende bereits eine Straftat begangen hat, nämlich eine Geisel genommen, während die vorverlegte Hinrichtung Terrorverdächtiger von einer unbewiesenen Vermutung ausgeht. Die zeitlich vorverlegte Tötung wird heute auch nicht mit der Pistole, sondern mit der ferngelenkten Drohne ausgeführt. Drohnen seien, da scheinen sich deutsche Innenpolitiker, Verteidigungspolitiker und Militärstrategen einig, heute das adäquate Mittel, um auf die Bedrohung durch asymmetrisch operierende Terroristen zu antworten. Herfried Münkler argumentiert, terroristische Netzwerke seien weitgehend unsichtbar und unangreifbar.
Deswegen sind sie auch nicht abzuschrecken. Drohnen, Roboter und Ähnliches sind Instrumente, mit denen postheroische Gesellschaften sich asymmetrisch agierenden heroischen Gemeinschaften erwehren. Keine Frage, auch diese Art des Sich-Erwehrens bedarf einer Ethik. Aber diese Ethik kann nicht die Ethik der heroischen Gesellschaften sein. Drohnen und Überwachungssysteme sind die Waffen postheroischer Gesellschaften.
Der Drohnenkrieg führe aber nicht nur dazu, dass sich Ethiker, Moralphilosophen, Völker und Strafrechtler die Köpfe erneut zerbrechen müssten. Er habe auch Vorteile, führt der deutsche Professor aus Berlin aus.
Der hunderte von Kilometern vom Ziel entfernte Feuerleitoffizier kann seine Drohne eine Schleife und noch eine Schleife fliegen lassen, um sicher zu sein, dass es sich bei seinem Ziel um eine Gruppe feindlicher Kämpfer und eben keine Hochzeitsgesellschaft handelt. Und gerade weil er so weit vom Einsatzort entfernt ist, vermag er seine Entscheidungen überlegt und ohne größeren Kampfstress zu treffen. Er sitzt zwar am Joystick, aber er befindet sich gerade nicht in der Situation des Spielers von Wargames, bei der plötzlich und unvermittelt neue Herausforderungen auftreten, auf die er unmittelbar reagieren muss, sondern die Technik verschafft ihm Beobachtungszeit und Entscheidungsgelassenheit.
Doch wer entscheidet eigentlich, wer ein feindlicher Kämpfer ist? Welche überprüfbaren Beweise liegen den Todesurteilen der Postheroen zugrunde? Und wie stellt sich die ferngelenkte Hinrichtung aus der Perspektive der Bevölkerung dar, in deren Gegend die Drohnenschläge stattfinden? Sind die Menschen erleichtert, dass Hintermänner und Planer der Terrorgruppen, die sich in ihrer Mitte eingenistet haben, zielgenau zur Strecke gebracht werden? Mit den Betroffenen in Pakistan Kontakt aufzunehmen, erweist sich für mich als ziemlich schwierig. In die Stammesgebiete zu fahren, ist ausländischen Journalisten unmöglich und selbst Einheimischen nur mit Sondererlaubnis möglich. Ich beschließe, in die Hauptstadt Islamabad zu fahren, zu Shahzad Akbar, dem einzigen Anwalt, der in Pakistan zivile Opfer des Drohnenkrieges und ihre Hinterbliebenen vertritt. Vielleicht kann er einige seiner Klienten bitten zu kommen, um von ihren Erlebnissen zu berichten. Doch das sei zurzeit nicht möglich, sagt Shahzad Akbar. Grund dafür ist der sogenannte FCR, der Frontier Crime Regulations Code, ein Antiterrorgesetz aus dem Jahr 1901.
The FCR, Frontier Crimes Regulation, which was made by British Empire in this area.
Der FCR, der Frontier Crimes Regulation Code, ist vom britischen Empire konzipiert worden, um in den Stammesgebieten die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen gegeneinander auszuspielen und sie dadurch leichter zu unterwerfen. Er verstößt sowohl gegen alle Prinzipien der Menschenrechte wie auch unseres nationalen staatlichen Rechts. Er sieht Kollektivstrafen vor
und kann die Bewegungsfreiheit jederzeit einschränken. Shahzad Akbar geht zu einem Vitrinenschrank und zieht ein ziemlich frisch gedrucktes Buch heraus. Die aktuelle Version des FCR. Die pakistanischen Behörden haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, den Terminus Britisch-Indien durch Pakistan zu ersetzen.
Paragraph 21. Blockade eines unfreundlichen Stammes. Sollte ein Grenzstamm oder sollten einzelne Gruppen dieses Stammes sich in unfreundlicher Weise gegen die britische Regierung oder Einzelpersonen verhalten, die auf dem Gebiet Britisch-Indiens wohnhaft sind, kann der Deputy Commissioner mit schriftlicher Anordnung des Commissioner A. anordnen, sämtliche Angehörige dieses Stammes zu ergreifen, wo immer sie sich aufhalten, und sämtliches Eigentum zu beschlagnahmen, das ihnen oder einzelnen von ihnen gehört. B. Die Gefangennahme einer jeglichen Person oder die Beschlagnahme jeglichen auf diese Weise sichergestellten Eigentums veranlassen. C. Unter der gleichen Maßregel durch öffentliche Bekanntgabe allen Angehörigen des Stammes das Betreten Britisch-Indiens verweigern. D. Sämtlichen Personen innerhalb der Grenzen Britisch-Indiens jeglichen Kontakt oder jegliche bzw. jede näher zu bestimmende Art oder zu bestimmenden Arten von Kommunikation mit den Angehörigen dieses Stammes oder Gruppen dieses Stammes untersagen.
Dazu komme, sagt Shahzad Akbar, die Strafe durch die Drohnen.
Präsident Obama möchte uns weismachen, der Drohnenkrieg sei ein sehr sauberer Krieg und töte nur die wirklich wichtigen Zielpersonen, bei denen es gar keine andere Wahl gäbe, als sie zu töten. Aber das ist eine klare Lüge. Sogar die CIA redet von Signature Strikes, also Schlägen, bei denen Personen aufgrund ihrer äußeren Merkmale und Verhaltensmuster anvisiert werden. In 9 Jahren Drohnenkrieg wurden 3.500 Menschen getötet. Wie viele Namen wurden bekannt gegeben? Nicht viele. Fest steht, unter den 3.500 befanden sich nur 50 hochrangige Al-Qaida und vergleichbare Terroristen.
Only 50 Al-Qaida commanders or maybe less than that have been killed in drone strikes so far.
Die meisten Drohnenschläge, sagt Akbar, wären hingegen sogenannte Signature Strikes.
The drone operator is studying the pattern and behaviors of people on ground. So it's pretty much like profiling.
Dabei studiert der Drohnenpilot das Verhalten von Leuten vor Ort in einer Art Profiling. Mit anderen Worten, wenn sie einen Bart tragen, einen Geländewagen fahren, wenn sie eine AK-47 über ihrer Schulter hängen haben, können sie für den Drohnenpiloten zum Ziel werden. Ein Beispiel ist der Schlag gegen die Jirga-Versammlung im Jahr 2011. Älteste aus unterschiedlichen Stämmen hatten sich unter freiem Himmel getroffen. Sie wollten einen Zwist um Bodenschätze beilegen. Sie alle hatten Bärte, Turbane, AK-47-Waffen, die in den Stammesgebieten nicht als Waffen, sondern als Teil der männlichen Garderobe gelten. Wer immer der Drohnenpilot war, er muss angenommen haben, dies sind die bösen Buben, die Bad Guys, die gerade einen Terrorplan schmieden. Bis heute kann uns niemand Auskunft darüber geben, wer da das Ziel gewesen sein soll. Die Signature Strikes sind die Fortsetzung einer kolonialen Kriegsführung in Stammesgebieten wie Nordwaziristan. Die Menschen in den Stammesgebieten sehen das so. Der Westen versucht, Muslime umzubringen. Sie sehen das als einen Krieg gegen den Islam. Und das ist eine hochgefährliche Sichtweise.
The Western world trying to kill Muslims. They call it a war against Islam, the war against Muslims. And that's very dangerous.
Hinzu kommen die sogenannten Target Strikes. Da geht es um Einzelpersonen, die über Wochen, manchmal Monate lang verfolgt werden. Um die Informationen über sie zu erhalten, bedarf es eines Netzwerks aus Informanten. Die Hintergründe von Denunziationen sind dabei so wenig durchschaubar wie zu Zeiten der britischen Kolonialherrschaft.
Wenn ich zum Beispiel erkläre, in Ihrem Haus wird Donnerstagabend ein Treffen zwischen zwei Anführern des Haqqani-Terrornetzwerkes stattfinden. Und ich tue das, weil ich einen persönlichen Konflikt mit ihnen habe. Und ich weiß, dass sie Donnerstagsgäste eingeladen haben, egal weshalb. Vielleicht sind es ihre Cousins, Verwandte, Freunde. Dann wird sein Bildschirm dem Drohnenpiloten folgendes Szenario zeigen. Am betreffenden Tag fahren vor dem betreffenden Haus 3-4 Autos an. Leute steigen aus, sie gehen rein und im Männerbereich sitzen alle männlichen Personen und reden über etwas. Vielleicht geht es da um etwas völlig anderes. Aber aufgrund der Informationen des Drohnenpiloten sieht es so aus, als träfen sich da die zwei Haqqani-Anführer und baldowerten den nächsten Anschlag in Afghanistan aus. Der Drohnenkrieg ist also ein höchst altmodischer Krieg, der sich neuer Technologien bedient, nicht neuer Techniken, wohlgemerkt.
Ich fahre zurück nach Peshawar. Dort auf einem kleinen Markt unweit des Khyber-Tores, das die Grenze zu den Stammesgebieten markiert, treffe ich Taher Khan, einen lokalen Journalisten. Er ist gerade aus Nordwaziristan zurückgekommen, dem Hauptoperationsgebiet der US-Drohnen. Die Menschen dort, sagt er, leiden nicht nur unter den heimtückischen Attacken aus der Luft, sondern auch unter den Spitzeln.
The people who want to specify a place.
Diese Spione bedienen sich kleiner SIM-Karten, wie man sie für Mobiltelefone gebraucht. Sie treffen sich mit dem Betreffenden und schieben ihm die Karte unter. Bei Häusern legen sie einfach an der Mauer ab. Die Amerikaner haben eine Menge Spitzel und überdies schicken sie welche aus Afghanistan herein. In Waziristan benutzt man afghanische Mobiltelefone, denn das pakistanische Mobilfunknetz ist dort abgeschaltet. Hunderte, Tausende gehen täglich über die Grenzen. Aber unter den Menschen vor Ort werden meistens die Ärmeren als Spitzel rekrutiert. Kleine Ladenbesitzer, Mechaniker, Friseure, Schneider, Arbeitslose.
Diese Barbers, Tailors, jobless people, anyone.
Ganze Berufsgruppen werden inzwischen als Spione der USA verdächtigt und sind der Rache derer ausgeliefert, die sich durch die westliche Militärmaschinerie bedroht fühlen. Das tägliche Leben, sagt mir Taher Khan, hat sich radikal verändert. Die Drohnen surren Tag und Nacht. Beobachten, drohen.
Das ist das Schlimmste. Die Menschen, besonders in Waziristan, sind psychisch krank. Vor allem die Kinder. Sie sind dermaßen verängstigt. Jemand erzählte mir, wenn abends nur eine Katze an ihnen vorüberhuscht, drehen sie schon durch. Hinzu kommt, wenn die Drohne kommt, weiß niemand, wo sie zuschlägt.
Hamid Jan, der Soziologe aus Peshawar, nimmt mich in seinem Auto mit nach Hyattabad, einem anderen Randbezirk an der Grenze zu den Stammesgebieten. Dort können wir einen seiner Bekannten treffen, einen jungen Stammesführer. Die Straße, auf der wir uns von Peshawar Stadt in die ländliche Umgebung bewegen, werde regelmäßig von den Taliban beobachtet, meint Hamid Jan. Aber eigentlich sei es heutzutage sowieso egal, ob man sich innerhalb der Stadt oder außerhalb bewege. Alles könne überall passieren.
Wir sitzen hier nebeneinander ganz normal im Auto, aber glaub nicht, dass wir uns deshalb entspannen können. Wir können nicht mal sicher sein, dass unser Fahrer uns jetzt nicht belauscht und dass er nicht zu den Taliban gehört. In jedem Augenblick können wir angegriffen werden. Im Handumdrehen sind dein Körper und meiner verbrannt und niemand wird uns mehr erkennen.
Für einen Stammeschef hat Walid Afridi ein ungewöhnliches Alter. Er ist erst Mitte 20. Früher, sagt der hochgewachsene, glattrasierte Mann, musste man dazu einen langen weißen Bart haben und 60 sein. Aber durch den Drohnenkrieg, vor allem aber durch Gegenaktionen der Extremisten, sei das anders geworden.
Yes, a lot of elders are killed.
Viele Maliks, viele Stammesälteste sind getötet worden, weil sie sich geweigert haben, mit den Extremisten zu verhandeln. Durch dieses Target-Killing ist in unserer Gesellschaft ein Mangel an Führung entstanden. Deshalb leben meine Angehörigen und ich jetzt hier in Hyattabad und nicht mehr in den Stammesgebieten. Die Taliban hatten vorher alle Maliks der Gegend gewarnt und wollten sie zwingen, ihre Beschlüsse umzusetzen.
Aber nicht immer müssten die Terroristen Waffengewalt anwenden, meint Walid Afridi.
Wir lesen nur immer in den Zeitungen, dass ausländische Regierungen angeblich in die Entwicklung der Stammesgebiete investieren. Wir sehen vor Ort nichts davon. Nichts verändert sich. Es gibt keine Beschäftigung. Es gibt weder Maßnahmen zur Alphabetisierung noch Bildungsmaßnahmen. Die Leute wollen Bildung. Sie wollen Arbeit. Aber die Regierung enthält den Leuten in den Stammesgebieten all diese Chancen vor. Ein Motiv, sich den Extremisten zuzuwenden, ist also die Arbeitslosigkeit. Ein anderes liegt darin, dass die Drohenschläge viele Unschuldige treffen. Und die Verwandten dieser Opfer werden dann oft zu Taliban.
Und die, ergänzt Hamidjan, verfügen über Geld. Über sehr viel Geld.
Ein Polizist verdient etwa 10.000 Rupien im Monat. Die Taliban zahlen 25.000.
Im fernen Berlin interpretiert Professor Münkler derweil den Heldentod.
Weil der Heldentod einer anderen Logik folgt als der des Tauschs, bedarf es einer religiösen Leitidee oder aber eben einer politischen Religion, um ihn notfalls einfordern zu können oder zu ihm zu motivieren.
Walid Afridi, der junge Stammesführer, verfügt über eine Sammlung von Handyvideos, die die Taliban in seiner Region zeigen. Manche der Aufnahmen stammen von seinen Bekannten, manche von Taliban selber, um zu beweisen, über welche Macht die Bewegung bereits auf den Dörfern verfügt. Walid Afridi überspielt mir die Videos und zurück in Peshawar sehe ich sie mir an. Ein Taliban-Chef filmt mit dem Handy einen Jugendlichen und hält ihm mit der anderen Hand den Sprengstoffgürtel hin. Zieh das an, sagt er aus dem Off. Der Angesprochene sträubt sich. Nein, sagt er, ich bin noch nicht bereit. Der Taliban-Chef und seine Freunde lachen. Seht euch den an, warum zögert er? Wie kann man nur so blöd sein? Einfach auf den Knopf hier drücken, 5000 der schönsten Frauen warten schon im Himmel. Und der Idiot will hier bleiben. Der Junge fängt an zu weinen. Nein, wiederholt er, ich bin noch nicht so weit. Die Taliban schütteln die Köpfe. Der Jugendliche? Ich habe meine Mutter nicht um Erlaubnis gefragt. Mach dir keine Sorgen, wiegeln die Taliban ab. Wir kennen doch dein Dorf, wir informieren deine Leute über alles. Das Opfer verlegt sich aufs Bitten. Gebt mir Zeit, lasst mich selber mit meiner Familie sprechen. Ich bin zu Hause das einzige Kind. Die Taliban sagen, ist doch egal, wenn du die Bombe gezündet hast, erkennt dich hinterher sowieso keiner mehr. Am Ende geben die Taliban nach. Gut, wir geben dir die Zeit, zu deinem Dorf zu gehen und mit deiner Familie zu sprechen. Aber gib uns dein Wort, dass du zurückkommst. Ja, sagt er, ich gebe euch mein Wort.
Postheroische Gesellschaften werden von heroischen Gemeinschaften herausgefordert. Nun sind postheroische Gesellschaften diesen heroischen Gemeinschaften waffentechnisch überlegen. Und zwar derart überlegen, dass eine symmetrische Konfrontation für die Heroen aussichtslos ist. Sie hätten keine Chance. Also entwickeln sie Methoden asymmetrischer Kriegführung, die allgemein formuliert dadurch gekennzeichnet sind, dass sie aus der Stärke der Angegriffenen deren Schwäche machen. Dadurch bekommt der Schwache eine Chance, aber diese Chance kann er nur wahrnehmen durch seine Bereitschaft zum heroischen Selbstopfer.
I think these economics really need to look into the whole conflict. It's not heroism.
Manche Akademiker wie dieser Professor sollten sich vor Augen führen, worum es bei dem ganzen Konflikt wirklich geht. Nicht um Heroismus, sondern um Frustration, Analphabetentum, Ausbeutung. Wenn die westlichen Gesellschaften da wirklich gegensteuern wollen, da sind die Faktoren. Und wenn es ihnen wirklich darum geht, die Übel zu bekämpfen, die von der islamischen Welt ausgehen, sollten sie vielleicht mit Saudi-Arabien anfangen. Einem Land, das zu den schlimmstmöglichen Diktaturen und Menschenrechtsverletzern gehört, die es auf der Welt gibt. Wenn wir das Übel an der Wurzel packen wollen, lassen Sie uns über Saudi-Arabien sprechen. Das Land, dem die Deutschen Panzer verkaufen wollen.
Neue Waffen, neue Kriege? Militärische Konzepte im 21. Jahrhundert. Ein Feature von Mark Turner. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Es sprachen Axel Wandke, Jonas Beck, Rainer Delventhal, Robert Dölle, Roland Görschen, Bruno Winzen und Martin Bross. Ton und Technik Ernst Hartmann und Katrin Fidora. Regie Thomas Wolfertz, Redaktion Karin Beindorf.